Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon herzlich willkommen. In diesen Minuten will UFO, die Flugbegleitergewerkschaft, konkret angeben, wann und wo es zu Arbeitsniederlegungen bei der Lufthansa kommt. Sobald wir das wissen, meldet sich der Korrespondent im Verlauf der Sendung. Zum Start aber. Der Mangel an Personal in den Pflegeheimen ist bekannt. Etwas in den Hintergrund getreten war, dass auch die Krankenhäuser neben zu wenig Ärzten zu wenig Pflegekräfte haben. Das ist seit Jahren so. Eine neue gesetzliche Vorgabe dafür, wie viel Personal für einen Patienten in bestimmten Klinikabteilungen da sein muss, die im kommenden Jahr wirksam wird, verschärft die Lage aber noch. Die Interessenvertretung der Krankenhäuser, die DKG, hat heute Alarm geschlagen. Gudula Geuter berichtet.
Jedes Jahr stellt das Deutsche Krankenhausinstitut das Krankenhausbarometer zusammen. Dass Pflegekräfte fehlen, ist kein neuer Befund. In diesem Jahr aber sei die Tendenz dramatisch, betont Joachim Odenbach, Pressesprecher der Deutschen Krankenhausgesellschaft, die hinter dem Institut steht.
Wir haben bundesweit rund 17.000 Pflegestellen, die wir nicht besetzen können, obwohl wir gerne wollen. Und in den letzten Jahren hat das immens zugenommen, in der Intensivpflege um 50%, bei den Allgemeinstationen sogar um 200%.
Auch die Suche nach ärztlichem Personal bereitet nach der Erhebung Probleme. 76% der fast 2000 Kliniken hätten Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung. Für die jährliche Untersuchung befragt das Institut Krankenhäuser mit mehr als 100 Betten. 268 Allgemeinkrankenhäuser haben in diesem Jahr geantwortet. Dabei sind nach den Zahlen die Schwierigkeiten bei großen Häusern ausgeprägter. Bei mehr als 600 Betten steigt die Zahl der Einrichtungen, die offene Pflegestellen nicht besetzen können, auf über 95%. Bei Intensivstationen liegt die Quote noch höher. Egon Brisch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz hält die Probleme mindestens zum Teil für hausgemacht. Im Deutschlandfunk betont er:
Seit gut 25 Jahren wurde in der Pflege gespart und das rächt sich. Ausbildungsplätze wurden nicht geschaffen und erst in den letzten 2 Jahren wird jetzt das Ruder herumgerissen.
Und auch die SPD-Gesundheitspolitikerin Bärbel Baas sieht Verantwortung auch bei den Häusern selbst.
Wenn ich das Pflegepersonal auch besser bezahle, dann habe ich vielleicht auch mehr Leute, die in diesem Beruf auch wieder arbeiten wollen. Neben den Arbeitsbedingungen, die sicherlich auch eine Rolle spielen.
Ähnlich ihr Parteifreund Karl Lauterbach. Er fordert unter anderem die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. In der Deutschen Krankenhausgesellschaft verweist man dagegen auf übermäßige Belastung durch Politik geschaffene Vorgaben. Pressesprecher Odenbach beklagt überbordende Bürokratie.
Jeden Tag gehen 4 Stunden pro Pflegekraft nur für Bürokratie drauf.
Die Vorsitzende des Ärzteverbandes Marburger Bund, Susanne Jona, macht ebenso gestiegene Bürokratielasten für die Situation verantwortlich und einen politisch gewollten Kostenwettbewerb. Umstritten sind Auswirkungen und Sinn von Personaluntergrenzen. Sie gelten in ausgewählten Pflegebereichen. Ab Januar kommen weitere hinzu. Kontraproduktiv nennt das Joachim Odenbach von der Deutschen Krankenhausgesellschaft.
Wir haben Situationen, dass aufgrund von Untergrenzen wir Versorgungskapazitäten abmelden müssen, also sagen müssen, die Intensivstation ist geschlossen oder Intensivbetten werden nicht belegt.
Das Problem liege nicht in den Grenzen, widersprechen SPD-Fraktionsvize Baas und Patientenschützer Brisch.
Die Untergrenzen machen den Personalmangel sichtbar und es ist auch nicht im Sinne von Patienten, dass Abteilungen zu wenig Personal haben.
Die Krankenhäuser haben an der Pflege gespart und das ist jetzt die Konsequenz, dass man gesagt hat, auch der Gesetzgeber richtig und vernünftig, wir müssen dort, wo es ganz besonders gefährlich sagen, ein Mindestmaß, also kein Luxus, sondern ein Mindestmaß einführen.
Nach der Studie verschlechtert sich allerdings die wirtschaftliche Situation der Häuser. Von einer kalten Strukturbereinigung durch Krankenhausinsolvenzen spricht der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft Gerald Gass. Bärbel Baas und Eugen Brisch sehen auch die Länder in der Pflicht für Investitionen, für Studienplatzangebote. Und nicht nur die, mahnt Brisch.
Es ist dringend Zeit, dass wir eine konzertierte Aktion brauchen, wo wir kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele über den Bund, über die Länder, über die Kommunen gemeinsam mit den Leistungsanbietern vereinbaren und dann bitte auch eine klare Rechnung vorlegen.
Auch Karl Lauterbach will eine konzertierte Aktion und meint eine der großen Koalitionen im Bund.
Der Bericht von Gudula Geuter zur Personalknappheit in den Krankenhäusern eng verwandt mit dem Personalproblem in der Altenpflege, dem die Politik mit verschiedenen Maßnahmen begegnet, mit der Anwerbung von Pflegekräften aus dem Ausland, einer Reform der Ausbildung, mehr Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Arbeitsplatz für Pflegekräfte. Was auch einen Teil dazu beitragen könnte, um die Altenpflege attraktiver zu machen, das wäre ein Tarifvertrag. Derzeit arbeiten nur 20% der Altenpflegekräfte tarifgebunden. Bisher gibt es keinen Arbeitgeberverband für die Branche, was auch schon formal ein Hinderungsgrund ist. Wie kommt das Projekt einheitlicher Tarifvertrag für Pflegekräfte voran? Wer treibt, wer bremst? Das ist Teil unserer Pflegeserie, die noch bis zum 3. Januar läuft. Volker Fintermer.
Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm das will. Diese alte Formel der großen Industriegewerkschaften geht bei den Pflegeberufen nicht auf, obwohl in der Branche knapp 1,2 Millionen Menschen beschäftigt sind.
Wir werden es aus eigener Kraft nicht schaffen. Das ist nicht schön, dass ich das sagen muss. Viel lieber würde ich Tarifverhandlungen führen. Aber wenn es auf der Arbeitgeberseite niemanden gibt, mit dem man einen Branchentarifvertrag oder mindestens viele Einrichtungen verhandeln kann, kann man eine Branche nicht ordnen,
sagt Verdi-Vorstandsmitglied Silvia Bühler. Aber bei nüchterner Betrachtung bleibt das auch ein Wunschtraum der Gewerkschafter. Denn die Branche ist von jeher stark zersplittert und schlecht organisiert, sodass die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi kaum Fuß fassen kann. Nur für ein Fünftel der Beschäftigten gibt es tarifliche Arbeitsbedingungen. Die privaten Träger, die rund die Hälfte des Marktes bestimmen, wehren sich. Die Kirchlichen gehen auch in Zukunft per Gesetz weitgehend einen eigenen Weg und mittendrin gibt es Versuche, die Branche doch noch auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Seit dem vergangenen Juni gibt es eine neue Bundesvereinigung Arbeitgeber in der Pflegebranche, die sich zum Ziel gesetzt hat, einen Tarifvertrag für die gesamte Branche auszuhandeln.
In diesem kurzen Zeitraum sind wir zuständig geworden für über 300 Mitgliedsunternehmen mit einer Vielzahl von Einrichtungen. Dementsprechend haben wir die Tarifkommission gründen können und die Tarifverhandlungen aufgenommen. Und deswegen habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass unser Tarifvertrag ein sehr repräsentativer sein wird. Ich sehe auch gar keinen anderen.
Gibt sich Gero Kettler als Vorstandsmitglied des neuen Verbandes zuversichtlich. Mit dem Ende November in Kraft getretenen Gesetz für bessere Löhne in der Pflege gibt die Bundesregierung der Branche zwei Möglichkeiten vor. Entweder schließen die potenziellen Tarifpartner einen flächendeckenden Tarifvertrag ab, den das Bundesarbeitsministerium nach den Regeln des Arbeitnehmerentsendegesetzes dann auf alle Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Pflege erstreckt. Oder aber eine Kommission arbeitet Vorschläge für künftige Mindestlöhne für Fach- und Hilfskräfte aus, die dann vom Arbeitsministerium als allgemeinverbindlich festgelegt werden. Die privaten Pflegeunternehmen fürchten aber ein taktisches Bündnis der kirchlichen Träger, also Caritas und Diakonie, mit den sozialen Trägern wie AWO und der Volkssolidarität.
Die Kirchen werden dafür sorgen, durch ihre Zustimmung, dass eine Allgemeinverbindlichkeit ermöglicht wird. Aber die Kirchen selber sind nicht an das Ergebnis gebunden,
sagt Thomas Kreiner vom privaten Arbeitgeberverband Pflege. Denn in dem Gesetz bleibt das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen gewahrt, die in Eigenregie über die Annahme des möglichen Tarifvertrages entscheiden können. Der Verband der privaten Arbeitgeber lehnt das Verfahren ab und würde stattdessen verbindliche Lohnuntergrenzen bevorzugen.
Ich möchte auch, dass wir zu Jahresanfang Klarheit darüber haben, welchen dieser beiden Wege wir nun gehen. Auch das ist eine Debatte, die nicht ins Unendliche gehen sollte, sondern die Pflegekräfte in der Altenpflege erwarten zu Recht, dass es jetzt auch zügig zu Entscheidungen kommt.
Betont Gesundheitsminister Jens Spahn, weil man auch erst dann über die Kosten der Reform sprechen kann, was neue Fragen aufwirft. Denn nach dem geltenden Verfahren werden die Mehrausgaben wesentlich auf die Eigenanteile der Pflegebedürftigen umgewälzt.
Aus meiner Sicht werden die Zuzahlungen, die die alten Menschen oder ihre Angehörigen leisten müssen, schnell steigen. Und bis heute hat die Politik dafür keine Lösung,
klagt Thomas Kreiner vom privaten Arbeitgeberverband. Allerdings wird vor dem Hintergrund der absehbar steigenden Kosten bereits über eine Reform der Pflegeversicherung diskutiert.
Volker Fintermer über den einheitlichen Tarifvertrag für die Altenpflege, das Projekt, das nur sehr mühsam vom Fleck kommt. Teil unserer Pflegeserie, mit der es am Montag weitergeht. Auch 30 Jahre nach dem Mauerfall gibt es eine Lücke zwischen den Gehältern und den Arbeitszeiten in West und Ost, die sich in der Metall- und Elektroindustrie trotz Verhandlungen, die bis vor kurzem liefen, nicht schließen ließ. Da fällt es auf, wenn eine mittelständische Firma wie EJ es besser machen will und den Plan hat, bis zum Jahr 2021 den Beschäftigten am Standort Tambach-Dietharz in Thüringen das gleiche Entgelt zu zahlen wie denen am Sitz in Bad Berleburg in Nordrhein-Westfalen. Sven Kochale hat das Werk in Thüringen besucht.
Die Welt von EOT sind Schrauben. Schrauben in allen Größen, Stärken und Härtegraden. Abnehmer sind vor allem die Auto-, Elektro- und Bauindustrie. Die Entscheidung, die Belegschaft in Ost und West nach dem gleichen Tarif zu bezahlen, fiel 2017. Zu diesem Zeitpunkt, erinnert sich Geschäftsführer Wilfried Pinzel, war die Nachfrage so groß, dass das Unternehmen an Kapazitätsgrenzen stieß und handeln musste.
Die Mitarbeiter waren hochgradig belastet. Die Stimmung hat sich dadurch verschärft und in so einer Phase ist dann immer auch diese Grundsatzdiskussion im Raum stehend, dass wir als EOT an zwei verschiedenen Produktionsstandorten, West wie Ost, unterschiedliche Bezahlungen, unterschiedliche Arbeitszeit zu realisieren haben. Und das war dann mit Sicherheit der Ausgangspunkt zu sagen, okay, irgendwo ist das richtig, dass wir nach 27 Jahren gemeinsam jetzt darüber nachdenken müssen, einen gewissen Angleichungsprozess zu vollziehen.
Unternehmensführung und Belegschaft vereinbarten, die Arbeitszeit im thüringischen Tambach schrittweise dem Weststandard anzupassen. Spätestens 2021 soll sie auch im Osten auf 35 Stunden gesunken sein. Einige Mitarbeiter haben schon jetzt die 35-Stunden-Woche. Und zwar jene, die in einem bestimmten Schichtmodell arbeiten, erklärt Stefan Hofmann. Der Werkzeugmacher gehört seit 1981 zur Firma und ist heute Betriebsratsvorsitzender. Die neue Produktionsschicht brachte allerdings viel Unruhe ins Unternehmen.
Die Mitarbeiter konnten sich nicht vorstellen, durch ein Dreischichtsystem, was immer durch jahrelang gefahren wurde, auf einmal Vierschicht zu arbeiten. Das bedeutet ja auch eine Umstellung, Wochenendarbeit. Es gab viele Diskussionen, was nicht einfach war, wo wir auch auf viel Gegenwind gestoßen sind.
Doch die Vorteile des neuen Haustarifvertrags überwiegen. Er sorgt dafür, dass auch die Lohnlücke zwischen Ost und West schrittweise geschlossen wird. Im Moment erhält EJ-Angaben zufolge ein Werksbeschäftigter in Tambach auf Basis einer 35-Stunden-Woche etwa 260 Euro brutto im Monat weniger als sein Kollege in Bad Berleburg in Nordrhein-Westfalen. Gleiche Löhne und Arbeitszeiten sind gleichwohl immer noch die Ausnahme, erklärt Christoph Schröder, Tarifexperte am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln.
Auf tariflicher Basis sind wir nah beieinander. Allerdings müssen dafür die ostdeutschen Arbeitnehmer länger arbeiten in der Regel. In der Metall- und Elektroindustrie haben wir eine Differenz von 3 Stunden. Im öffentlichen Dienst ist es 1 Stunde und in der Chemie sind es 2 Stunden.
Für EJ-Geschäftsführer Wilfried Pinzel bedeutet die Angleichung allerdings ein unternehmerisches Risiko. Und das bekam er ziemlich schnell zu spüren. Kaum waren die neuen Beschäftigungsverträge in Tambach unterschrieben, gingen die Aufträge zurück.
Denn in dem Moment, wo wir die Produktivitäten mit den neuen Mitarbeitern auch leisten konnten, die angedacht waren, ist dann die Marktsituation abgekühlt, die Bedarfe sind zurückgegangen. Wir hatten in 2017 ein sehr hohes Potenzial an Mehrleistungsstunden auf unseren Kontos, die jetzt dazu dienen, um flexibel darauf zu reagieren.
Heißt im Klartext, bei Auftragsflaute werden Überstunden abgebaut. Trotz dieser Unwägbarkeiten will die Geschäftsführung nicht von ihrem Kurs abweichen. Die Ost-West-Angleichung ist für sie auch eine Frage der Wertschätzung. Dass sie damit richtig liegt, kann der Betriebsratsvorsitzende Stefan Hofmann bestätigen.
Also wir haben eigentlich mit unseren Kollegen und Kolleginnen drüben im Stammhaus in Bad Berleburg ein sehr gutes Verhältnis. Wir fahren rüber, sie kommen hierher, wir tauschen uns aus. So ein Unterschied zwischen Ost und West gibt es eigentlich nicht mehr so groß.
Dennoch liegt für die meisten ostdeutschen Metallbetriebe der Einheitstarif noch in einiger Ferne. Sie sehen die längere Arbeitszeit als Wettbewerbsvorteil gegenüber dem Westen. Das Beispiel EJ zeigt immerhin, dass es möglich ist.
Sven Kochale über eine Firma mit Standorten in Nordrhein-Westfalen und in Thüringen, die keine Lohnlücke zwischen West und Ost mehr haben will. Das Börsenjahr 2019 geht zu Ende und schließt damit auch ab mit seinen Skandalen und seinen Affären. Einen Riesenskandal wie Dieselgate gab es nicht, aber doch einiges, was auch an der Börse nicht unter Normalbetrieb zu verbuchen war. Sebastian Schreiber dazu.
Nicht immer spiegeln sich skandalträchtige Schlagzeilen direkt und dauerhaft im Aktienkurs wider. Dass die Anleger sie aber wahrnehmen, ist sicher. Das zeigt etwa der Fall Wirecard. Kaum ein Unternehmen sorgte 2019 am deutschen Aktienmarkt für mehr Gesprächsstoff. Eigentlich gehört der Zahlungsdienstleister aus der Nähe von München zu den Börsenlieblingen. Doch bremsen immer neue Berichte über Ungereimtheiten in den Bilanzen des Konzerns den Höhenflug. Im Oktober schreibt die Financial Times, Wirecard stelle unter anderem seinen Umsatz in Irland überhöht dar. Wirecard dementiert das vehement, doch sackt die Aktie des Zahlungsdienstleisters in der Folge kräftig ab, um bis zu 23% innerhalb eines Tages. Was ist dran an den wiederkehrenden Vorwürfen gegen Wirecard? Stefan Risse vom Vermögensverwalter Akatis sagt damals:
Wo so viel Rauch ist, und das ja schon seit vielen Jahren, ist da nicht auch irgendwo Feuer? Und da kann man ja nur vom Bauchgefühl ausgehen. Ich würde mal sagen, ja, da ist auch irgendwo Feuer.
Stoff für Skandale hat 2019 auch die Bankenbranche geboten. Der milliardenschwere Steuerbetrug durch sogenannte Cum-Ex-Geschäfte landet erstmals vor Gericht. Zwei Banker verantworten sich vor dem Landgericht Bonn. Zusätzlich weitet sich auch der Geldwäscheskandal aus. Von der dänischen Danske Bank aus führen Spuren bis zur Deutschen Bank, die als Korrespondenzbank verdächtige Zahlungen abgewickelt haben soll. Dass die Deutsche Bank in diesen und andere Finanzskandale verwickelt ist, ist für Stefan Müller von der Deutschen Gesellschaft für Wertpapieranalyse wenig überraschend.
Tatsache ist, dass Sie die letzten 5 Jahre nehmen können und so gut wie jeden Skandal am Kapitalmarkt, seien es Zinsbeeinflussungen, nehmen können. Die Deutsche Bank war immer dabei, wirklich immer. Und selbst wenn es darum ging, jetzt mit dem Präsidenten in den USA in einen Topf reingeschmissen zu werden, das ist keine einzige amerikanische Investmentbank. Nein, es ist die Deutsche Bank. Also die Deutsche Bank wird am besten wissen, was er im Zweifel noch im Keller liegen hat.
Skandale wie dieser bleiben nicht ohne Folgen, auch an der Börse. Es ist ein Vertrauensverlust, der die kriselnden Banken in Zeiten von Strafzinsen und einer ultralockeren Geldpolitik noch zusätzlich belastet. Im Fall der Deutschen Bank bedeutet das weitere Kursverluste. Und das, obwohl es 2019 an den Börsen insgesamt steil nach oben ging.
Sebastian Schreiber war das. Am vergangenen Wochenende wurde im Beisein von zwei Schlichtern verhandelt zwischen der Lufthansa und der Flugbegleitergewerkschaft UFO ohne Ergebnis. Die Konsequenz nun: UFO ruft seine Mitglieder zu Arbeitsniederlegungen auf. Die Weihnachtsfeiertage sollten streikfrei bleiben, aber danach sollte es losgehen. Wann und wie? Darüber wollte UFO vor einer knappen halben Stunde Auskunft geben. Mischa Erhardt in Frankfurt, wissen Sie mehr?
Ja, ich habe mit UFO und dem tarifpolitischen Vorstand gesprochen bei UFO. Und die Streiks, die werden 3 Tage andauern bei der Lufthansa-Tochter Germanwings. Das trifft also nicht den ganzen Konzern, sondern vor allem Flüge von Eurowings. Denn die Germanwings, die fliegt im Auftrag der Eurowings. 3 Tage wird das dauern. Von 0 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag geht es los. Und dann bis zum 1.1., also Montag, Dienstag und Mittwoch, werden Flüge der Germanwings bestreikt. Und das trifft dann eben faktisch vor allem Flüge der Eurowings.
Es gab in diesem Tarifkonflikt ja schon mal Arbeitsniederlegungen, und zwar im November. Das, was Sie jetzt an Streikplanungen schildern, das klingt nicht ganz so umfassend wie das, was im November stattfand.
Das ist in der Tat so. Also wir hatten im November ungefähr 1500 Flüge, die ausgefallen waren. 200.000 Fluggäste waren betroffen. Das hat aber auch den ganzen Konzern betroffen, das heißt die Lufthansa und ihre 4 Töchter. Und in diesem Fall ist es eben nur die Germanwings-Tochter. Und da fällt das natürlich dann nicht so groß aus, obwohl dann natürlich auch immerhin 34 Flugzeuge betroffen sind, die nämlich für die Germanwings fliegen. Wir haben diesen Konflikt, und in diesem Zusammenhang ist ja dann auch der Streik im November, hat er stattgefunden, schon eine ganze Weile. Und der ist ziemlich festgefahren und die Fronten verhärtet. Da geht es um viele Dinge, die auf den Tisch gehören, wo die Lufthansa und die UFO sich irgendwo einigen müssen. Da sind auch viele Dinge passiert, die Misstrauen gesät haben. Und es ist offenbar nicht möglich im Moment, dass man da überhaupt in eine Schlichtung reingeht. Da sind so viele Fragen offen, die sich da aufgestaut haben, dass es da offenbar ganz, ganz schwierig ist, eine Lösung zu finden.
Es gibt in diesem Konflikt 2 Schlichter. Das ist einmal der frühere SPD-Chef Matthias Platzeck für UFO und der frühere Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise. Die waren schon am vergangenen Sonntag aktiv. Was einen jetzt wundert, es gibt also Schlichter, es gibt eine Schlichtung und es gibt trotzdem Arbeitsniederlegungen. Wie geht das denn?
Das ist ein bisschen komplex und hängt auch wiederum mit der Größe des Konfliktes zusammen. Die kann man da auch wieder ablösen. Es geht so, also offiziell geht das so, zumindest nach Lesart von UFO, dass die sagen, ja, in der Tat, wir sind in einem Verfahren, wo wir zumindest mal die Eckpunkte für eine Schlichtung festlegen wollen, also welchen Umfang so eine Schlichtung haben kann und um welche Themen es da geht. Das wird sozusagen vorverhandelt. Und trotzdem sind die Themen aber so viele und so komplex, dass wir definitiv außerhalb der Themen, die wir da im Schlichtungsprozess verhandeln, können wir andere Themen bestreiten. Und in diesem Fall betrifft das eben die Germanwings. Die Forderung, um die es da geht, offiziell ist eine, die ist schon 3 Jahre alt. Also das ist keine neue Sache, die da jetzt auf den Tisch kommt. Aber die kann offenbar die UFO nutzen, um damit in den Streik zu treten und damit eben mehr Druck zu machen. Ich glaube, das ist jetzt im Moment das Ziel, dass eben beide Seiten irgendwo in diesen Schlichtungsprozess kommen. Und die UFO wirft der Lufthansa zumindest vor, dass die da nicht kompromissbereit ist und auch nicht wirklich sprachbereit. Auf der anderen Seite hat die Lufthansa lange darauf beharrt, dass die UFO eigentlich nicht verhandlungsfähig ist, denn die hatten innere Querelen und dadurch haben die sich auch ein bisschen desavouiert. Also da muss noch viel passieren, damit die wirklich zueinander finden.
Aber erstmal diese 3 Tage Streik bei Germanwings. Vielen Dank, Michael Erhardt war das. Am Biotechnologieunternehmen Kiagen hatten zuletzt verschiedene Firmen Interesse, mit der Folge, dass der Aktienkurs deutlich um rund 30% gestiegen war. Nun hat Kiagen aber bekannt gegeben, nein, sich übernehmen zu lassen, das ist nicht mehr Geschäftsstrategie. Jan Plate zur Frage, was denn Strategie stattdessen ist bei Kiagen und den wenigen anderen Biotech-Unternehmen im Land.
Rund 5.200 Mitarbeiter hat Kiagen. Begonnen hat der Gendiagnostik- und Biotech-Konzern 1984 als Ausgründung der Düsseldorfer Universität. Seit 1996 ist der Konzern an der Börse notiert, hat die Hoch- und Tiefzeiten des neuen Marktes erlebt und überlebt. Heutzutage stellt Kiagen unter anderem Tests zum Nachweis von Krankheiten her, aber auch Instrumente für Labore, Pipettenspitzen und Probenröhrchen gehören zum Sortiment. Zuletzt machte das Unternehmen Schlagzeilen, weil der langjährige Chef das Unternehmen überraschend verlassen hat. Die Prognosen wurden mehrere Male nach unten korrigiert. Und auch wenn Kiagen nun die eigene Übernahme abgesagt hat und eigenständig weitermachen will, hier und da sind Stimmen zu hören, die doch von einer Übernahme ausgehen. Biotechnologie benötigt viel Geld. Deswegen ist immer wieder zu beobachten, dass deutsche Unternehmen sich eher Richtung USA orientieren. Dort sind Investoren bereit, höheres Risiko einzugehen und größere Geldsummen bereitzustellen. Gerade erst ist BioNTech aus Rheinland-Pfalz an die US-Börse gegangen. Andere Unternehmen sind Inflax aus Thüringen oder Morphosis aus Bayern.
Jan Plate war das. Kiagen will sich nicht übernehmen lassen. Sicher nicht das Hauptthema im Börsensaal heute. Aber wie kam das an, Viktor Goetker?
Ja, das kam natürlich überhaupt nicht gut an bei den Anlegern. Die Kiagen-Aktien heute -20%. Eine Kiagen-Aktie aktuell noch 33,94 Euro gerade wert. Klar, die Hoffnungen der Anleger auf eine Übernahme, auf ein saftiges Übernahmeangebot, die sind enttäuscht worden.
Wir hatten eben berichtet über die Streikpläne von UFO. Streik bei der Lufthansa-Tochter Germanwings ab Montag, dann für 3 Streiktage. Wie kam das an,
die Lufthansa-Aktie? Bei der Lufthansa steht aktuell nur ein ganz, ganz kleines Minus von -0,2% an der Kurstafel. Also die Anleger zeigen da dem Ganzen die kalte Schulter. Aber klar ist auch, für das Unternehmen kommt so ein Streik zur besten Ferienzeit, zur Unzeit. Interessant ist, dass viele, auch Analysten hier an der Börse, die nicht besonders gewerkschaftsfreundlich normalerweise sind, inzwischen aber sagen, die Lufthansa muss dringend schauen, dass sie ihr Verhältnis zu den Arbeitnehmervertretern aufbessert. Das ist schwierig, weil einfach ein hoher Kostendruck in der Branche ist. Aber als Premium-Anbieter mit unzufriedenem Personal zu fliegen, ob das wirklich eine gute Figur macht, das kann sich hier auch keiner so richtig vorstellen.
Es ist einer der letzten Handelstage des Jahres, aber nicht der letzte. Richtig Bilanz ziehen können wir also noch nicht. Aber Herr Goetker, in der Tendenz, wie wird denn das Börsenjahr 2019 gewesen sein?
Naja, das Börsenjahr 2019, das war ein unerwartet fantastisches Börsenjahr. Ich erinnere mich noch ganz schön gut. Voriges Jahr 2018, genau um diese Tage, da hat es an den Börsen richtig gekracht. Da haben alle gedacht, oh mein Gott, was gibt das im nächsten Jahr nur? Und jetzt sehen wir, der DAX seit Jahresbeginn +26% knapp, der MDAX +32%. Also das ist für die deutschen Anleger ein sehr, sehr gutes Jahr gewesen.
Lufthansa haben wir erwähnt, vorher im Bericht schon Aktien mit Skandalpotenzial wie Wirecard etwa. Wer fällt denn jetzt noch kurz auf vor Jahresschluss im DAX?
Ich würde mit Ihnen, Frau Becker, gern über den Atlantik schauen. Da stehen die Papiere von Tesla im Rampenlicht. Die sind nämlich inzwischen mehr als $420 wert. Das klingt jetzt erstmal ziemlich willkürlich, ist aber eine ganz wichtige Zahl für Tesla. Denn Elon Musk, der Chef, der hat im Sommer 2018 einen legendären Tweet abgesetzt und gesagt, naja, wenn die Tesla-Aktien über $420 steigen, dann werde er Tesla von der Börse nehmen. Ein Investor stünde sogar schon bereit. Ja, nachher hat sich dann herausgestellt, den Investor gab es gar nicht. Elon Musk hat von der Börsenaufsicht eine dicke Strafe bekommen. Und das war ein Anlass dann heute auch nochmal zum Schmunzeln für viele Anleger.
Unter den kleineren Werten hatten wir Kiagen erwähnt. Sonst noch jemand?
Ja, Tom Taylor fällt auf. Rückgabegeschäft natürlich im Handel. Tom Taylor Aktien aktuell bei 2,27 Euro. Deutlich besser als noch im Sommer. Das war ja immer ein Krisenkind gewesen.
Euro, Anleihen und Goldpreis haben wir zum Schluss.
Der Euro bei einem Dollar 11,63. Die Durchschnittsrendite der Staatsanleihen bei minus 0,27% und eine Feinunze Gold bei 1.511 Dollar.
Viktor Goitka war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.